Herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Ja, heute wollen wir mal uns überlegen, ist die Geschichte von Embedded Vision und dann vielleicht auch unser Podcast eigentlich schon auserzählt? Aber dazu möchte ich natürlich erstmal meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, was für eine steile These, die du aufstellst.
Ja, ich denke, wir bekommen es ja irgendwo mit, oder? Hm. Jeder redet von KI, von Large Language Modellen, von Agenten und so weiter und ja, da hab mir uns jetzt die Frage gestellt, braucht man uns überhaupt noch oder Leute, die Bildverarbeitung machen?
So ist es. Es ist ja, also Kunden kommen zu uns ja auch und da ist ja oft nicht das Thema von wegen, naja, ich habe irgendwie, brauche besser Bildqualität oder sowas, sondern ich möchte in einer Anwendung irgendwas erkennen und dann ist ja immer sofort wird Richtung KI gezeigt.
Wobei das früher ganz anders war, ne? Wenn ich mir überlege, wir hatten Kunden wie Ari, da ging es einfach drum, klar, eine Kamera zu bauen, eine Kinokamera, aber ISP, Bildqualität, ne? Man hat sich da sehr intensiv, das war auch ein eigener Sensor, der da entwickelt wurde, oder mit den Sensorcharakteristika auseinandergesetzt. Wie kann man jeden einzelnen Pixel kalibrieren, sodass da das optimalste Bild, ich meine, klar, ne? Für einen Big Screen, da muss es schon auch geil ausschauen. Aber das war ja nicht nur Ari, ne? Das waren auch viele andere Kunden, die genau damit zu uns kamen, ne? Wenn man die Uhr 10, 15 Jahre zurückdreht.
Ja, absolut, genau. Ne, wenn man sich überlegt, wir haben ja auch mit einem unserer Kunden Spiegelersatzsysteme gebaut, da ging es ja auch darum, dass das Bild einfach gut ausschauen muss, genau. Ne? Das Rauschverhalten gut, irgendwie Dynamikbereich passt und so weiter. Und wie du schon sagst, da ging es um jeden Pixel, ne? Dass man wirklich das ganze Bild sich anschaut.
Ich meine, Sichtsysteme und solche Systeme gibt es ja immer noch. Und klar, hat sich ja viel geändert. Ne? Man merkt jetzt, Kameratechnik kann man in ganz vielen Bereichen einsetzen, wo du sagst, ne, wo die Kunden jetzt nicht kommen, boah, ich brauche jetzt den Sensor oder die Bildqualität, genau. Sondern halt wirklich, und das ist ja auch erstmal okay, mit dem Use Case, ich will was erkennen, ich will 1000 Pakete in gewissen Zeiteinheit sortieren, QR-Codes automatisiert erkennen oder
ja, was oder Pflanzen, ne? Dann auch wenn man draußen unterwegs ist. Genau, absolut.
Genau, und da kommen dann halt aber manchmal auch die Kunden und sagen, ja, und das machen wir dann mit KI. Bildverarbeitung, weiß ich gar nicht, was ich da brauche, oder ich habe ja meine KI, ich mache da ein bisschen was und gut ist.
Ja, richtig, genau. Und dann ist ja auch immer der Punkt, es wird irgendwie immer sehr oft hinten angefangen. Also quasi, ich brauche jetzt mein neuronales Netz, das irgendwas tut.
Ja.
Und ich stelle dann immer die Frage, ja, und mit welchen Daten werden die gefüttert? Also was kommt da rein? Habe ich RGB-Daten? Habe ich irgendwelche IR-Daten vielleicht noch drin? Habe ich, was für ein Sensor? Wie ist dann das Sensorverhalten? Habe ich am Ende vom Tag, wir haben ein Projekt, da ist auch ein Time-of-Flight-Sensor drin. Wie kommen denn die Daten? Also was genau, für Daten liegen denn überhaupt vor, die ich zum neuronalen Netz fütter?
Wie ist überhaupt mein Blickwinkel, mein Field of View oder welche Optik habe ich? Habe ich eine Beleuchtung, die genau, ich steuern ja, kann? Ja. Ich meine, nicht nur die KI, auch normale Bildalgorithmen ist natürlich alles besser geworden. Ne? Trotzdem kann man sich ja vorstellen, wenn ein Sensor ein riesen Rauschen auf dem Bild mit drauf hat und das beaufschlagt, ne, dass man dann schon auch Probleme hat mit einem sehr einfachen Ansatz, einfach zu sagen, na, die KI wird schon was erkennen. Wenn es zum Schluss der Mensch nicht erkennt, wird auch eine KI da nichts hinzaubern können. Ne? Und ich glaube, du merkst es teilweise auch mit Leuten, die vom Studium kommen, dass wir wenigstens so den Eindruck haben, dass man natürlich vielleicht solchen Hypes folgt, aber irgendwo vielleicht auch ignoriert, dass es schon noch so eine Portion Physik in den ganzen Themenbereich gibt,
ja,
oder?
Ja, absolut. Ich meine, ich bin immer wieder auf Jobmessen unterwegs, wo ich quasi an Universitäten bin und dann die Solectrics vorstelle und bin auch so über Förderprojekte natürlich mit verschiedenen Universitäten auch immer im Austausch. Und da merke ich schon auch, dass viel Fokus auf einfach dieses neuronale Netz gesetzt wird. Also es ist natürlich nie eine pauschale Aussage an der Stelle, will ich auch vorne wechseln. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber so im Gros muss man sagen, es kommen auch Bewerber, die sich bei uns bewerben, frisch von der Uni, Abgänger, die können mir dann sagen, mit welchem YOLO-Netz sie was gemacht haben und sonst was.
Exakt.
Und da arbeiten sie direkt sehr tief in dieser Netzinfrastruktur und welche Verfahren sie da einsetzen wollen. Aber dieses Handwerkszeug außenrum, was ich denn brauche, um so ein Netz zu füttern, das geht total verloren. Auch dieses Programmieren ein bisschen in Summe, weil ich muss ja wissen, was ist eine ISP, wie erstelle ich mir die auch, wie kann ich da vielleicht eine Referenz machen? Und ja, bevor jetzt jemand in den Aufschrei kommt, natürlich gibt es die KI-Agenten, die mir dann auch das Programmieren da zur Seite stehen. Aber gleichzeitig muss ich doch ein gewisses Grundset, Mindset mitbringen, um zu wissen, du hast es gesagt, die Physik, die trotzdem da ist, wie funktioniert so ein Sensor, wie bringe ich die Daten vom Sensor in mein neuronales Netz rein, das ändert sich einfach nicht. Und da braucht man einfach auch eine gewisse Expertise an der Stelle.
Ich meine, wenn man uns vielleicht schon zugehört hat, ne, wir haben ja eigentlich vom Studium her einen etwas anderen Background. Mhm. Ne, wir haben ja beide Elektrotechnik, Nachrichtentechnik studiert. Da hat man natürlich sich mit fundamentalen Themen im Bereich Mikroelektronik, mit Bereich Sensorik, Analogtechnik, Digitaltechnik sehr intensiv auseinandergesetzt. Ne? Mhm. Also wo passiert im Silizium Rauschen, warum passiert es? Was sind Informationen? Wie kann man auch Informationen komprimieren? Für uns war das dann irgendwie, zumindest hatte ich das für mich mal so abgespeichert, eigentlich ganz interessant, weil man diesen Brückenschlag relativ einfach machen konnte, von diesen Theorien, was Systemtheorie, was Analogtechnik angeht, auf die Bildverarbeitung, weil es am Ende vom Tag ja die gleichen Themen sind. Ne? Man hat irgendwo die Aufnahme von Informationen, man hat ein Rauschen, man hat Abtasttheoreme, die man berücksichtigen muss, oder man hat zeitliche, örtliche Auflösungen. Und mit so einem Blick auf so ein Bildverarbeitungssystem zu machen, klar, fehlt dann vielleicht so von der Grundausstattung einem so ein bisschen, wie funktioniert denn ein neuronales Netz? Mhm. Aber man hat auch einfach den Blick drauf, zumindest als Nachrichtentechniker, ne? Wenn irgendwo eine Information in einem Signal nicht enthalten ist, dann ist die nicht da. Also auch wenn es Bildalgorithmen gibt oder Themen, die dann die Daten verdreifachen oder komprimieren oder eine KI versucht dann irgendwas dazu zu rendern, dazu zu blenden, was zu analysieren, letztendlich gibt es nur den Punkt, entweder die Informationen sind da oder sie sind nicht da oder sie sind schlecht da oder wie auch immer. Aber ein Signal hat einen gewissen Informationsgehalt. Ne? Und den kann ich natürlich verbessern, indem ich zum Beispiel die richtige Optik nehme, die richtige Beleuchtung nehme. Wenn ich weiß, wie mein Sensor rauscht, vielleicht auch erstmal den passenden Rauschfilter auszuwählen, eine passende Kalibrierung zu machen. Klar kann ich auch alles versuchen, in der KI hinzutrainieren, muss aber dann auch sagen, klar, wie du gesagt hast, ne, viele Leute aus dem Studium kennen sich dann mit Netzen aus, wo ich aber oder wir ja auch manchmal dann auch das Thema haben, ja, aber das Problem liegt manchmal auch nicht einfach nur in den Netzen, sondern in den Daten.
Ja,
manchmal absolut. Hat man auch keine Daten. Ja. Also nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität, ne? Und ich glaube, das zeichnet ja uns auch so ein bisschen aus, dass man halt solche Themen von A bis Z überlegen, weil wir natürlich eine Firma sind, die eigentlich am Ende vom Tag Produkte in Serie bringen will, aber da irgendwie auch ein bisschen erstaunt sind und uns dann einfach gefragt haben, ist die Geschichte von Vision zu Ende? Ja, nein, vielleicht.
Ne? Ja. Und da kann man jetzt natürlich sagen, also entweder sind wir inzwischen zwei alte Männer geworden, die nostalgisch den guten alten Zeiten hinterher trauern. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau so, wie du sagst. Ich sehe es eben bei Studienabgängern, wo da ein Stück weit von diesem Verständnis, wie du sagst, auch fehlt. Und genau deswegen würde ich sagen, um mal die steile These ein bisschen zu entkräftigen, nein, es ist noch nicht auserzählt. Irgendjemand muss sich dann doch drum kümmern, dass die Netze ein sauberes Signal bekommen, dass die Netze ein sauberes Bild bekommen. Und da kommen wir ins Spiel. Da können wir unser Know-how ausspielen und da haben wir ja auch genug Kunden, die dann kommen. Man muss es natürlich auch kundenseitig, das ist natürlich immer ein bisschen das Schwierigere, dann erkennen, dass man sagt, okay, mein Netz performt nicht, woran liegt das? Drehe ich noch weiter am Netz und noch weiter am Netz oder schaue ich mir mal auch die Input-Daten an, die da reinkommen und dann merken wir schon, wie dann auch Kunden einfach zu uns kommen und wir uns das dann näher anschauen können.
Wenn du jetzt gerade die Kundenseite ansprichst, fällt jetzt mir noch ein, dass es natürlich manchmal nicht nur um die Daten geht, sondern auch manchmal um die Datenübertragung, oder? Das heißt, über welche Schnittstelle übertrage ich es? Da gibt es ja auch mittlerweile X Standards, ne? Haben ja da auch schon öfter drüber gesprochen, komprimiert, unkomprimiert, Standards wie GMSL, wie ein FPD-Link, die jetzt gerade aus dem Automotive-Bereich kommen, die dann auch sehr unterschiedliche Art und Weisen nehmen, wie sie das Signal aufbereiten und über ein 15 Meter Kabel schicken, wo es dann jetzt auch neue Übertragungsstandards gibt, die dann noch viel höhere Längen die Signale übertragen können. Und auch da sollte man sich eigentlich mit den Themen befassen. Oder wie schaut da das modulierte Signal aus, oder? Also, weil am Ende vom Tag habe ich vielleicht auch mal einen Übertragungsfehler, oder reißt mir meine Verbindung ab, habe ich irgendwie ganz andere Themen. Das sind ja letztendlich, wenn wir den Embedded Vision Bereich anschauen, ist das ja ein funktionierendes Bildverarbeitungssystem, klar, wo dann irgendwo die KI kommt, wo man vielleicht in der Entwicklung Tools wie Copilot einsetzt, über Agenten überlegt, ja, diesen ganzen Hype, den es da gibt. Und den wir sehen das ja an, dass das alles sinnvolle Werkzeuge sind. Wir nutzen das genauso. Wir schauen sehr dediziert, oder wo wir das einsetzen können, haben aber irgendwo manchmal einfach wegen so einen verwunderten Blick drauf. Oder ich habe ja wegen provokant gefragt, vergisst man manchmal die Physik. Also man muss das Ganze schon auch noch verstehen, oder? Bis die Bilder dort ankommen, und uns ist dann auch klar, dass es dann immer noch sehr komplex ist, oder? Weil im besten Fall nimmt man auch nicht einfach nur ein YOLO-Netz, oder? Sondern hat KI-Experten, die dann wirklich das passende Netz auswählen, selber designen vielleicht, optimieren, dass man jetzt da nicht ein High-End-SoC braucht, dass man vielleicht auch mit vielen Belichtungssituationen zurechtkommt oder nicht unendliche Bilder braucht. Da gibt es ja verschiedenste Verfahren, synthetische Datengenerierung. Klar, ne, das ist ein riesiges eigenes Feld. Aber ich glaube es auch so ein bisschen. Vielleicht schwebt auch die Hoffnung mit, oder? Das kann schon sein. Aber das ganze Thema, bis man da hinkommt, oder bis man das System stabil hat, was muss man davor tun, welche Standards, was muss in der Kamera passieren, was, wo, wie nachgelagert, welche Übertragungsstrecken nimmt man. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, oder, dass das alles so wegfällt.
Na, das ist doch ein super persönliches Endwort. Denn wie alle wissen, ich bin ja der Hüter der Zeit. Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wie immer am Ende der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die E-Mail podcast@solectrics.de gibt es auch diese Woche. Und wir freuen uns natürlich auf Anmerkungen und Fragen, und dann gehen wir natürlich auch in einer der nächsten Folgen sehr gerne darauf ein.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.